zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Format Theologisches ZZ in der Katholischen Akademie in Bayern. Heute mal wieder im großen Vortragssaal, nachdem wir die letzten Male in der Romano Guardini Bibliothek drüben im Schloss waren. Das größere Publikum ist, glaube ich, auch einem Faktor zu verdanken, so wie ich stark annehme, nämlich unserem heutigen Gast, den sich unsere Gastgeber Annette Schawan und Jan-Heiner Tück eingeladen haben und der auch sonst ein gerne gesehener Gast in unserem Haus ist, Professor Dr. Hans Joas. Ihnen drei ein herzliches Willkommen, lieber Herr Joas, liebe Frau Schawan, lieber Herr Tück. Schön, dass Sie da sind. Auch wenn Professor Joas mehr als bekannt ist, stelle ich Ihnen noch mal kurz vor. Er ist in München geboren und ist aktuell Ernst Trölsch Honorarprofessor für Religionssoziologie an der Humboldt-Universität in Berlin. Von 1990 bis 2002 war er Professor für Soziologie und Nordamerika-Studien an der FU Berlin. Von 2002 bis 2011 war er Max-Weber-Professor an der Universität Erfurt und Leiter des dortigen Max-Weber-Kollegs für Kultur- und sozialwissenschaftliche Studien. Ab dem Jahr 2000 lehrte er mehr als 20 Jahre lang regelmäßig an der University of Chicago, deren Committee on Social Thought er angehört. Er hat weitere Professuren, Gastprofessuren und Fellowships rund um den Globus inne, ist Mitglied diverser Wissenschaftsakademien und Träger bedeutender Preise und Ehrendoktorwürden. Und eigentlich war er auch schon beim TZ mit anwesend, denn seine Publikation »Warum Kirche? Selbstoptimierung oder Glaubensgemeinschaft?« wurde im Theologischen TZ im September 2022 besprochen. Damit übergebe ich das Wort an Annette Schawan, die heute moderieren wird, und wünsche Ihnen einen anregenden Abend.
Auch unsererseits ein herzliches Grüß Gott und willkommen. Jan-Heiner Tück und ich freuen uns sehr, dass, nachdem wir uns schon mit einem Ihrer Bücher beschäftigen durften, Sie heute unser Gast sind. Vielen herzlichen Dank dafür. Und ja, diesmal sind es, um mal mit Äußerlichkeiten zu beginnen, eher drei kleine Bücher, also von der Seitenzahl nur gemeint. Und gehen in die Besprechung einer Schrift, die bereits im Jahre 1923 erschienen ist, 65 Seiten, die es in sich haben, von Carl Schmitt, über den römischen Katholizismus und die politische Form. Und ich gebe dazu Jan-Heiner Tück das Wort.
Ja, vielen Dank. Sie haben schon gehört, auch kleine Schriften können semantisches Dynamit bergen. Man kann sich fragen, warum Carl Schmitt? Carl Schmitt soll jetzt nicht rehabilitiert werden. Er war ein illiberaler, antiparlamentarischer, auch antisemitischer, nationalsozialistischer Denker. Dennoch ist es schon allein die Wirkungsgeschichte seiner Schriften, die es auch heute lohnt, sich mit ihm zu beschäftigen. Auch Jakob Taubes, um das zu sagen, hat sich mit dem katechontischen Motiv bei Schmitt beschäftigt. Also was hält eigentlich die Wiederkunft Christi zurück und nieder? Jacques Derrida hat sich mit dem Freund-Feind-Denken von Schmitt kritisch auseinandergesetzt, um das quasi subversiv dekonstruieren zu unterlaufen. Und junge Gelehrte wie Ernst Wolfgang Böckenförde und Robert Spähmann sind nach Plettenberg gepilgert, nachdem Schmitt seine Professur nach dem Krieg verloren hatte und dort quasi als Privatgelehrter noch resonierte. Also so viel zunächst mal als Präludium. Dann vielleicht kurz, Frau Schawan hat schon angedeutet, die Schrift Römischer Katholizismus und politische Form ist, als wir im Herbst die Bücher quasi auswählen durften, war die Schrift gerade 100 Jahre alt und sie ist eben hier im Theatiner Verlag in München erschienen, also das 100-Jahr-Jubiläum, jetzt 101 Jahre, mag auch als äußerlicher Anlass mit dazukommen. Und im ersten Satz taucht ein Begriff auf, der antirömische Affekt, für den ein anderer Autor berühmt geworden ist, nämlich Hans Urs von Balthasar. unter den heutigen Plagiatskriterien würde man einfach sagen, er hat den Titel von Schmidt geklaut. Das ist halt ein Buch über das Papsttum. Und mich selbst hat eben interessiert, weil Karl Schmidt am Ende sagt, dass es drei Formen gibt, in denen sich quasi die politische Dimension des Katholizismus ausgestaltet. Einerseits das Ästhetische, andererseits das Juridische und drittens quasi der Glanz der Macht. Wie viel ist heute davon nach 100 Jahren noch da, beziehungsweise wo hat es entschiedene, auch zu Recht vorgenommene Korrekturen an diesem Bild gegeben? Kurz ein paar Angaben zur Biografie von Karl Schmidt, die auch zur Einordnung dieses Werkleins dienen mögen. Schmidt ist 1888 im Sauerland in Plettenberg geboren, wurde im Gymnasium durch einen, wie er selbst sagt, Konviktsklerikalismus mit humanistischer Bildung geprägt, studierte dann in München, also hier, aber auch in Berlin und Straßburg Jura, war dann Rechtsreferendar in Mönchengladbach und Düsseldorf und erlebte den Ersten Weltkrieg und den Zusammenbruch des Kaiserreiches als Offizier im Verwaltungsstab wiederum hier in München. 1910 hat er promoviert, 1916 habilitiert. Neben den juristischen Qualifikationsschriften hat er sich schon früh zu literarischen Fragen auch geäußert und 21 dann das Buch Die Diktatur von den Anfängen des modernen Souveränitätsgedankens bis zum proletarischen Klassenkampf publiziert. Das hat ihn den Ruf auf eine Professur in Greifswald eingetragen, die er dann aber schon bald verlassen hat, um an die Uni Bonn zu wechseln. Das ist biografisch deshalb bemerkenswert, weil er hier Erik Peterson kennengelernt hat, mit dem ihm eine Interessensverwandtschaft und auch Freundschaft verbunden hat, die allerdings nachher in die Brüche gegangen ist. Die Schrift stammt quasi aus der frühen Bonner Phase, der römische Katholizismus und politische Form, und sie atmet, wenn ich das so sagen darf, eine leicht triumphalistische Note. Das war die Zeit, wo auch Guardini gesagt hat, die Kirche erwacht in den Seelen. Es gab eine ganze Bewegung von Intellektuellen, die zur katholischen Kirche konvertiert sind. Es lag also eine gewisse Faszination am Katholischen, am Liturgischen, am Sakramentalen, am Rituellen, am Juridischen in der Luft. Ja, jetzt der Versuch, kurz zu sagen, was in dieser kurzen, prägnanten, aber doch auch sehr weit ausholenden Schrift drinsteht. Ich möchte Ihnen zunächst vom brillanten Stilisten Karl Schmidt einen Eindruck verschaffen, indem ich einfach die ersten Sätze vorlese. Es gibt einen antirömischen Affekt. Aus ihm nähert sich jener Kampf gegen Papismus, Jesuitismus und Klerikalismus, der einige Jahrhunderte europäischer Geschichte bewegt, mit einem riesenhaften Aufgebot von religiösen und politischen Energien. Nicht nur fanatische Sektierer, ganze Generationen frommer Protestanten und griechisch-orthodoxer Christen haben in Rom den Antichrist gesehen oder das babylonische Weib der Apokalypse. Und so geht es dann erstmal weiter. Jetzt fragt Schmidt danach, woher kommt denn eigentlich dieser antirömische Affekt? Und er registriert einige Ängste. Die erste Angst, die er nennt, ist die vor der politischen Macht des römischen Katholizismus, vor dem gewaltigen, kurialen Verwaltungsapparat, der ein spinnenartiges Netz weltweit gewissermaßen gelegt hat. Und er registriert als zweites den Universalismus der katholischen Kirche, den er als Erbschaft des Imperium Romanum fasst. Zu jedem Weltreich, sagt er dann, gehört auch ein gewisser Relativismus gegenüber der bunten Menge möglicher Anschauungen. Und neben dem römischen Zentralismus, der für diesen Universalismus des Katholischen kennzeichnet ist, bringt er dann ein Stichwort, das er dann in interessanten, oft auch assoziativen Überlegungen entfaltet, nämlich das Stichwort der Complexio Oppositorum. Der Universalismus des Katholischen vermag etwas, was andere so nicht vermögen. Er geht elastisch auf Bewegungen ein, er kann Koalitionen mit fast widersprüchlichen Institutionen eingehen. Also das wird einerseits im Blick auf Allianzen mit monarchischen, mit demokratischen, mit liberalen Denkbewegungen illustriert, dann aber auch theologisch gefasst, indem gewissermaßen das Entweder-Oder des Protestantismus durch ein allesumgreifendes sowohl als auch gekennzeichnet wird, also das Alte und das Neue Testament, der jüdische Monotheismus und die Trinitätslehre und sogar die Heiligenverehrung, die ein Erbe des Polytheismus darstellt. Die Antithesen von Natur und Gnade werden quasi im Katholizismus auch überwölbt durch die Lehre des Tridentinums und so weiter. Und jetzt wird an dieser Stelle ein Begriff eingeführt, der auch für die Verfassungslehre von Carl Schmitt dann zentral geworden ist, ein Begriff, der auch die heutigen Debatten prägt, nämlich der Begriff der Repräsentation. Etwas repräsentieren heißt nach Schmitt etwas Unsichtbares, Abwesendes sichtbar machen. Und er sagt, für die katholische Kirche ist das Prinzip der personalen Repräsentation kennzeichnend. Angefangen vom Papst, der als Stellvertreter Christi fungiert, über die Priester, über das vielfältige Kommunikationswesen, das die katholische Kirche auszeichnet, spielt er diesen Begriff der Repräsentation durch. Interessant theologisch ist, dass zwar gesagt wird, dass die katholische Kirche von oben repräsentiert, dass aber das konkrete Prozedere etwa der sakramentalen Ordination oder der inhaltlichen Bindung an das, was Jesus Christus gesagt, gelehrt und praktiziert hat, aber auffällig nicht vorkommt. Das heißt, Carl Schmitt ist vor allem gewissermaßen an dieser Form der Repräsentation interessiert, weniger an den theologischen Inhalten, die damit gesetzt sind. Um die Vorstellung zum Schluss zu bringen, gehe ich noch kurz ein auf die drei Aspekte, die ich schon erwähnt habe. Die politische Idee des Katholizismus hat, wie Carl Schmitt sagt, drei Formen. Eine erste ist die ästhetische. Ja, aus dem Katholizismus ist eine bildproduktive Imagination hervorgegangen, die große Architektur der Kathedralen, die kirchliche Malerei, auch die Musik. Interessant ist, dass er die Liturgie auslässt, das hätte Erik Peterson sicher bemängelt, wenn er ihn damals schon gekannt hätte. Und er bedauert eigentlich, dass die Kirche quasi die Kunst verloren hat in der Moderne. Im Mittelalter habe sie noch Dante und den heiligen Dominikus unter ihren Fittichen gehabt. Jetzt seien die Künstler und Dichter ihr entlaufen. Das sei eigentlich zum Schaden beider. Das zweite ist die juridische Rechtsform, die quasi die katholische Kirche auszeichnet. Hier geht er eigentlich eher jetzt kritisch auf das ökonomisch-technische Zeitalter ein und auf quasi die Schwundstufen des Repräsentativen, dort wo es quasi ökonomisch um die möglichst passgenaue Befriedigung materieller Bedürfnisse geht, ist die Repräsentation gewissermaßen ein Anachronismus geworden. Demgegenüber stellt er eben die Repräsentationskraft der katholischen Kirche. Und das Letzte, es ist die Zeit, wo quasi auch das Christkönigsfest von Rom aus als Therapeutikum gegen die Krise des Ersten Weltkrieges gesetzt wird. Das dritte Merkmal ist der ruhmvolle Glanz einer weltgeschichtlichen Machtform, wie Schmitt mit triumphalistischem Unterton sagt. Hier will er eigentlich zeigen, dass die Kirche den machtvollen Kyrios, den Herrn, repräsentiert und dass quasi als Korrelat dazu sie selber auch in diesem machtvollen Glanz zu erscheinen habe. Und hier setzen jetzt quasi die kritischen Anfragen ein, dass eben hier die Wirkung Christi im sozialen Bereich, also etwa im karitativen Bereich, gar nicht vorkommt und quasi Christus, der Herr und König, ins Zentrum gerückt wird und etwa die Memoria Passionis, die zu einer Solidarität mit den Entrechteten anstoßen würde, solche Motive fehlen hier. Und ich breche jetzt mal ab, sonst wird es zu lang und gebe das Wort wieder zurück an die Moderatorin.
Und die gibt es gleich weiter an Hans Joas.
Also ich bedanke mich erst dafür, dass ich in diesem illustren Kreise teilnehmen darf. Ich war leicht überrascht, dass das Buch von Karl Schmidt zur Diskussion gestellt werden soll, schon weil es ja keine Neuerscheinung ist. Und ich muss auch ehrlich sagen, es ist ein Buch, das ich früher schon gelesen habe und jetzt zur Vorbereitung nochmal oder wieder gelesen habe, dass es ein Buch ist, das in mir beträchtlichen Widerwillen, also regelmäßig auslöst. Und ich will kurz darstellen, woran das liegt. Also es beginnt, finde ich, damit, und das mag jetzt etwas sein, was andere sogar besonders schätzen, aber dass ich die Schriften von Karl Schmidt oft schlicht zu apodiktisch finde. Also der macht ganz große Behauptungen in rascher Folge. Und das ist eine Art von Imponiergehabe auch natürlich. Ja, also es stehen Sätze drinnen, das Grundproblem der Gegenwart ist das und so. Und ich bin nun eher so trainiert, dass ich, wenn jemand sowas sagt, also halt ein, rufe und sozusagen, wo sind die Belege dafür und so weiter. Aber insofern ist das Buch sicher anregend für Gespräche. Ich würde gleichzeitig sagen, Vorsicht. Ja, überprüfen Sie jeden Satz, bevor Sie ihn einfach sich zu Herzen nehmen. Aber jetzt auf der Ebene von Kirche kommt noch anderes hinzu. Also ganz pauschal gesprochen habe ich das Gefühl, Karl Schmidt lobt an der katholischen Kirche das, was mich von ihr wegtreiben könnte. Ja? Vielleicht schon illustrierbar an dem allerersten Satz, den Sie vorgelesen haben, oder die allerersten Sätze, die Sie vorgelesen haben, das mit dem antirömischen Affekt. Also gibt es den? Fragezeichen. Ich würde nicht bestreiten, dass es einen antikatholischen Affekt auch, also gibt. In den USA gibt es den Spruch, Antikatholizismus ist der Antisemitismus der Intellektuellen. Ja, also während man keinesfalls Antisemit sein darf, darf man die herabwürdigendsten Bemerkungen über Katholiken und die katholische Kirche machen, ohne dass jemand sagt, was bist du denn für ein vorurteilsbelasteter Mensch oder so etwas. Aber indem man von antirömisch spricht, habe ich den Eindruck, dass sogar die Katholiken getroffen werden sollen, in Deutschland beispielsweise, die oft ein skeptisches Verhältnis zur Zentrale äußern. Und es wird von diesem antirömischen Affekt gesprochen, ohne dass im Leisesten darüber nachgedacht wird, was an Rom vielleicht den antirömischen Affekt auch mitproduziert haben könnte. Sondern es wird dann ein ganz stark sozusagen institutionszentriertes Verständnis von katholischer Kirche entwickelt. Also nicht ein glaubenszentriertes. Und ich gehöre nun zu denen, das muss natürlich der Karl Schmidt deshalb nicht tun, aber die schon fast vermeiden, von Katholizismus zu sprechen und es vorziehen, von katholisches Christentum zu reden. Also damit schon in der Terminologie, also der Bezug zu Jesus Christus sozusagen stark ist Und der Maßstab, ob das katholische Christentum in dieser Hinsicht und in jener Hinsicht christlich ist und das auch teilt dann zum Beispiel vielleicht mit protestantischen Christen und so weiter. Das alles will der Schmidt, würde ich sagen, ganz eindeutig in dieser Schrift gerade nicht. Und Sie haben ja teilweise, das finde ich jetzt sehr gut, mit dem Verweis auf das Liturgische oder das fehlende Liturgische selber hervorgehoben. Ich könnte das breiter ausführen, zum Beispiel in Hinsicht auf diesen Punkt mit dem Universalismus. Das ist mir nun ein besonderes Herzensanliegen, dass das Christentum eine universalistische Religion ist. Aber ich würde den Universalismus des Christentums nicht einfach als Erbe des Imperiums charakterisieren. Also wenn ich sagen darf, in meinen Schriften unterscheide ich zwischen moralischem und politischem Universalismus. Der moralische Universalismus ist diese Botschaft. Wir müssen immer denken, ist das, was wir uns zu tun anschicken, gut für alle Menschen? Nicht bloß für die Angehörigen eines bestimmten Volkes, eines bestimmten Staates, auch nicht nur gut für die Religionsgemeinschaft der Christen oder der katholischen Christen, sondern wirklich für alle Menschen. Und das ist ja ein Gesichtspunkt, der in einem massiven Spannungsverhältnis steht, sozusagen zum Dominanzanspruch von Imperien und der sich ja auch historisch eher entwickelt hat, anti-imperial als imperial. Und also die katholische Kirche gewissermaßen nur in den Zusammenhang, also mit dem Imperialen zu stellen, statt mit dem Protest gegen das Imperiale, ist schon außerordentlich einseitig, ja, kühn oder ja, mutwillig einseitig oder so etwas. Gut, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange Sie wollen, dass ich, ich soll sicher nicht genauso lange Stellung nehmen, wie die Einführung war. Ich wollte nur sagen, vieles darin, also sowohl im Kirchenverständnis, wie übrigens auch im Verständnis, vielleicht sage ich das abschließend noch, von Marxismus und Proletariat, ist ungeheuer flächig. Also er versucht ganz stark zu sagen, die Arbeiterbewegung und der Marxismus sind sozusagen nur die andere Seite des Kapitalismus. Ja, also da gibt es die Liberalen und die Kapitalisten und die haben eine schön färberische Haltung. Und auf den ersten Blick sehe es so aus, als wären die Arbeiterbewegung und der Marxismus das Gegenteil davon, aber die sind eigentlich nur Teil desselben Komplexes. Und das halte ich angesichts sozusagen der Kulturen, die die Arbeiterbewegungen hervorgebracht haben, oder angesichts des Denkens von Marx für eine unglaubliche Simplifizierung, die natürlich den Zweck hat, eine gemeinsame Alternative zu Liberalismus und Marxismus zu suchen, zu finden, glaube ich, bei Carl Schmitt, konkret in Mussolini in der Zeit, und das dann also in der katholischen Kirche verkörpert zu sehen, ja, was da antiliberal und antisozialistisch gleichzeitig ist. Also eine Schrift, die einem, finde ich, schon 100 Jahre später, eigentlich damals schon, aber auf jeden Fall 100 Jahre später, ein beträchtliches Maß an Bauchschmerzen verursachen müsste. So.
Ja, vielen Dank. Auch ich werde nach der Lektüre keine Freundin dieser Schrift oder des Autors. Ästhetisch, juridisch und machtbewusst. Das wird ausgiebig beschrieben, gleichsam wie die Beschreibung einer irgendwie genialen Organisation. Und ich erfahre zugleich aber nahezu nichts darüber, warum sie so existiert und was eigentlich dahinter steht. Außer ganz am Anfang die Äußerung oder die Feststellung, es ist eine Organisation, die es mit jedem kann, die sich allem anpasst, die irgendwie für jeden, nicht für jeden da ist, sondern jede Wendung hinbekommt, weil sie in dieser Trias von Ästhetik, von juristischer Verfassung und eben ja, dem unglaublichen Machtbewusstsein der zölibatären Bürokratie, das ist ja gleichsam das Herzstück, die zölibatäre Bürokratie, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, so als sei das gleichsam das alles Bestimmende dieser Organisation. Selbst wenn es das alles Bestimmende dieser Organisation so bezeichnet werden könnte, taucht ja die Frage auf, ja, wozu denn? Das Wort, so Begriffe oder so Möglichkeiten der Beschreibung wie jesuanischer Botschaft findet sich überhaupt nicht. Und dann finde ich interessant, gerade weil es so, ja, es ist ja so, es ist ein Essay, 65 Seiten und so, in, wie Herr Jonas gesagt hat, so eine erhabene Rhetorik und gleichzeitig, er will einfach Flöcke einhauen und zieht sich dann aber, das ist dann die editorische Nachbemerkung desjenigen, der es jetzt nochmal rausgegeben hat, zieht sich dann aber ganz schnell aus der Debatte zurück, als neben Zustimmung auch harsche Kritik kommt. Ich lese diese wenigen Zeilen. Neben enthusiastischer Zustimmung zu seinem Essay gab es auch deutliche Kritik seitens führender katholischer Gelehrter. Schmidt selbst hat später diese Schrift als ein Zeugnis seines ungebrochenen katholischen Impulses bezeichnet, sich dann aber nach deren Wirkungen und deren Kritik daran getreu seinem Motto, ein Laie habe in der zölibatären Bürokratie der römisch-katholischen Kirche nichts zu sagen, aus dem publizistischen Umfeld zurückgezogen. Also wenn ich mal eine These wagen will und dazu einen scharfen Essay schreibe, dann zucke ich ja nun nicht bei der Kritik eben der zölibatären Bürokratie, mit der hat er ja rechnen müssen. Ist doch klar, dass die sich angesprochen fühlt und dann hat er die Diskussion letztlich nicht aufgenommen. Er hat es so stehen lassen und sich daraus zurückgezogen. Deshalb habe ich ein bisschen übrig für die Formulierung, es ist ein Gestus, ein großer rhetorischer Gestus und dann verlässt er die Debatte. Und wenn ich es jetzt 100 Jahre später lese, da habe ich dann schon danach gedacht, warum musste ich das jetzt lesen? Was kann ich daraus lernen? Oder was nehme ich da mit für die Situation und die Frage nach den Perspektiven, die diese Organisation hat?
Es ist klar, also ich bin dankbar für die beherzten Einsprüche. Ein hermeneutisch sensibler und an exakten historischen Rekonstruktionen interessierter Gelehrter kann natürlich im Blick auf so steile Pointierungen erstmal nur großes Unbehagen äußern. Dennoch muss man natürlich sagen, also Anfang der 20er Jahre war es auch ein bisschen en vogue, mit steilen Pointierungen zu arbeiten. Und wir sehen, dass die steilen Pointierungen uns auch heute noch zum Nachdenken veranlassen. Ich habe über Johann Baptist Metz in den 90er Jahren promoviert, neue politische Theologie. Dann kam plötzlich die Karl-Schmidt-Renaissance und man war ganz verwundert, dass Karl Schmidt plötzlich präsenter war, also jetzt im außertheologischen Raum, als Johann Baptist Metz. Und woher kam das eigentlich? Ja, und das hängt damit zusammen, dass natürlich bei Schmidt einerseits in einer stilistischen Pointierung Dinge in einer Steilheit gesagt werden, die dann auch zum Widerspruch provozieren. Und er hat natürlich auch eine enorme, wiederum sehr komplexe Wirkungsgeschichte ausgelöst. Und ich würde, also wenn ich das noch sagen darf, mich stört auch quasi die Inhaltslehre, die Repräsentation Christi. Christus ist eigentlich ein Platzhalter für nichts. Karl Schmidt ist quasi an autoritären Formen, politischen Formen interessiert, die der Krise standhalten. Also das, was das Christentum ausmacht, Nächstenliebe, Gottesliebe, alles, was damit zusammenhängt, fehlt. Ist er nicht interessiert, damit fehlt das Entscheidende. Und es ist jetzt schwierig überhaupt, zu sagen, was die Particula Veri in seinem Repräsentationsbegriff sein könnte oder wo zumindest ein Anstoß besteht, nämlich, dass Christus sakramental repräsentieren nicht auf der Basis eines kommunitären Beschlusses der Gläubigen hervorkommt, sondern dass da ein alteritäres Moment drinsteckt, das von Christus her auf Christus hin dann auch zu leben ist. Aber da kommt dann natürlich die ganze Inhaltlichkeit hinein, und sein Freund Peterson, der an liturgischen Fragen stärker interessiert ist, hat ja auch gerade im Blick auf Christus dann das Antiimperiale, Antitotalitäre deutlich gemacht. Also Christus als den König feiern heißt eben sagen, die Selbstverabsolutierung politischer Gestalten, also konkretes Führers, ist unchristlich. Ja.
Also ich würde vielleicht ein paar, also ja, stimme weitgehend zu dem, was Sie gesagt haben, aber ein paar zusätzliche Akzentuierungen anbringen wollen. Also das Phänomen, dass die katholische Kirche gepriesen wird, ohne dass man darin den christlichen Glauben überhaupt spürt, ist ja weiter verbreitet und schon im 19. Jahrhundert vorhanden. Also in Frankreich gibt es diesen berühmten Ausspruch Maurice Barrès: Ich bin Atheist, aber natürlich katholisch. Und das hört sich ja nach Unsinn an, aber hatte natürlich eine sehr scharfe politische Bedeutung. Ja, also ich kann mit dem christlichen Glauben eigentlich nichts anfangen, aber die Institutionalität der katholischen Kirche will ich verteidigen und sehe ich als vorbildlich an für eine schroffe Institutionalität des Staates sozusagen. Ja, also das hat eine gewissermaßen rechtsintellektuelle, spezifisch, es gibt die verschiedensten Varianten von rechtsintellektuellem Tum, aber rechte Tradition. Dann zur Wirkungsgeschichte von Schmidt würde ich gern sagen, dass es wohl einen großen Kontrast gab zwischen ihm als Person mit großem Pluralismus und großer Diskussionsfreude und diesem sozusagen scharfen, also ein bisschen, ich weiß nicht, ja, aber irgendwie faschistischen Ton sozusagen von Schriften in der Zeit. Ja, die Leute, also ich kannte, Sie haben mehrere genannt, wie Böckenförde und wen haben Sie noch genannt? Spähmann, genau, Koselleck. Und mit Koselleck habe ich mich mal über seine Nähe zu Carl Schmitt ausführlicher unterhalten. Und der hat eben betont, dass der Carl Schmitt überhaupt nicht ausgestrahlt habe, Autoritäres, sondern die jungen Leute, und weil er hochgebildet, hochbelesen war, sozusagen junge Leute zu ihm gegangen sind, weil er ein außerordentlich anregender Gesprächspartner war. Und ich kenne ein Schreiben von Helmut Schelsky, also bekannter Soziologe, in der der darauf aufmerksam macht, wie groß der Kontrast zwischen Person und Inhalt ist, also wie autoritär manche pro-demokratischen Intellektuellen in Deutschland sind, waren. Ja, also ich nenne jetzt keine Namen, aber wirklich, ich könnte eine ganze Liste nennen, ja, und wie sozusagen unautoritär der Mensch Carl Schmitt gewesen zu sein scheint. Ich habe den nie getroffen oder kennengelernt. Und das muss man in dieser Wirkungsgeschichte ganz stark sehen, dass die nicht gesagt haben, ich orientiere mich am Denken von Carl Schmitt, sondern er setzt sich fruchtbar mit dem, was mir vorschwebt, auseinander. Und es ist ganz gemein eben, das wissen, ich weiß nicht, wer das weiß, aber Jürgen Habermas hat doch bekanntlich die Doktorarbeit von Koselleck rezensiert und mit dem Satz enden lassen, jetzt wissen wir, was Carl Schmitt heute denkt. Und das hat ihm Reinhard Koselleck bis zu seinem Tod nicht verziehen, ja, weil dann sozusagen die bloße Beschäftigung mit Schmitt, also ja genau, also so eine Wirkung hat. Ich bemühe mich also darum, Denker in der deutschen Tradition zu identifizieren, die so aspektreich sind wie Schmitt, aber gewissermaßen nicht so steil. Ja. Also Ernst Troeltsch Otto Hinze sind für mich solche Figuren, die genauso anregungsreich sind, die sich aber gewissenhafter als Schmidt darum bemühen, die historische Evidenz für ihre Behauptungen auch beizubringen.
Möchten Sie nochmal?
Ich kann nur bestätigen, was Herr Joas jetzt gesagt hat. Ich wurde als Assistent mal von Eberhard Schockenhoff zu einem Abend eingeladen, wo der schon betagte Ernst Wolfgang Böckenförde mit einem großen Ordner anrückte, in dem seine Korrespondenz mit Carl Schmitt quasi gesammelt und gebündelt war. Und er erzählte von den regelmäßigen Besuchen, die er in Plettenberg gemacht habe. Und nicht nur wie liebenswürdig, sondern auch wie begabt Schmitt gewesen sei, sich in die Gedankengänge von ihm, Böckenförde, einzuführen und wie er ihm quasi auch geholfen habe, quasi Relationen zwischen säkularem Staat und Religion tiefer zu bedenken. Ja? Und dieser Abend war bei mir auch mit im Hintergrund, als ich mir dachte, jetzt schauen wir uns dieses Schriftchen doch nochmal an. Aber man sieht, die Irritationspotenziale dürfen auch nicht unterschlagen werden. So,
ja. Okay, dann schließe ich die Vorstellung dieses kleinen Buches mit der Feststellung, das Beste an der katholischen Kirche und am Christentum findet man in diesem Bändchen nicht. Das, was man darin findet, hat ohne Zweifel eine große Ausstrahlungskraft immer gehabt, aber ohne die Frage, warum und was steht dahinter und was ist die Botschaft und was ist das Zeugnis dieser Organisation, gereicht es ihr nicht zum Guten. Und 100 Jahre später ist die ästhetische, die juridische und die machtbewusste Seite dieser Institution nicht das, was ihre Überzeugungskraft ausmacht. Das würde ich schon ganz dezidiert sagen. Das ist alles schön und gut. Das mag einen auch hin und wieder erfreuen, wenn man die ästhetische Seite sieht. Schon die Feststellung, dass die Künstler jetzt also nicht mehr unter dem Griff der Kirche sind, dass sie sich emanzipiert haben, ist ja irgendwie eine Feststellung, die nicht mit einem Bedauern im Ernst heute verbunden ist, sondern man kann sehr respektvoll und mit großer Wertschätzung auf die Kirche, auf den Katholizismus als großem Begleiter und Mäzen von Kunst und Kultur kommen. Das, wer immer in Rom war und dort gelebt hat, weiß das. Aber zur Botschaft gehört doch auch, dass sie immer auch helfen muss, Geschichten der Emanzipation zu schreiben. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Und damit kommen wir zum zweiten Buch, das Hans Joas vorschlägt. Sebastian Kleinschmidt, Kleine Theologie des Als Ob. Bitteschön.
Ich habe gezögert, dieses Buch vorzuschlagen, weil der Autor ein alter Freund ist. Und habe mich erkundigt und es hieß, ja, Bücher von einem selber soll man bitte nicht vorschlagen, aber Bücher von Freunden darf man schon. Wir kennen uns, Sebastian Kleinschmidt und ich, schon seit DDR-Zeiten und damit setze ich schon ein Stichwort. Er war schon in den letzten Jahren der DDR der stellvertretende Chefredakteur der Kulturzeitschrift Sinn und Form. Das ist die bedeutendste Kulturzeitschrift der DDR gewesen, die weiter ja besteht, von der Berliner Akademie der Künste getragen. Und er war jetzt jahrzehntelang, bis er in den Ruhestand getreten ist, der Chefredakteur, hat die Zeitschrift also wirklich sehr geprägt. Und eine Bemerkung dazu will ich unbedingt hinzufügen, nämlich in der Zeit seines Wirkens hat er dafür gesorgt, dass auch auf dem Gebiet der Beschäftigung mit Religion Sinn und Form ein speziell interessantes Organ sozusagen ist. Und das ist ja bemerkenswert, weil in der DDR-Zeit unter Intellektuellen, also der Glaube kein Thema war, ja? Also noch nicht mal eines, das die Attacke gelohnt hätte sozusagen, wie in Marx' Religionskritik, sondern so irgendwie war weg, historisch überholte Sache. Ja? Und das gilt nun für ihn ganz sicher nicht. Das Buch heißt Kleine Theologie des Als Ob. Sein Grundgedanke, der auch gleich zu Beginn genannt wird, ist relativ einfach. Er sagt, es gebe drei Möglichkeiten, wie der Mensch sich auf Gott beziehen könne. Die erste bestünde gewissermaßen darin, dass er sagt, ja, Gott ist Glaube. Die zweite, nein, Gott ist nicht Unglaube. Und er sagt These, Antithese und jetzt kommt ein bisschen ja überraschend, nicht Synthese, sondern bei ihm als drittes Hypothese. Ja, vielleicht ist er. Ich kann ja mal annehmen, er sei. Ich kann es zumindest meinem Handeln zugrunde legen. Diese Unterscheidung wird auf ganz verschiedenen Ebenen dann in dem Buch entfaltet, obwohl es ein sehr dünnes Buch ist. Es ist ein Essay. Also damit ist auch gesagt, es entwickelt jetzt nicht wirklich systematisch einen einzelnen Gedanken, sondern das Buch hat zwei Ebenen, aber das macht es auch gut lesbar, würde ich sagen. Und es ist ein sehr guter Stilist, sollte er auch sein, als Chefredakteur einer Kulturzeitschrift. Es hat eine sehr persönliche Ebene und es hat eine philosophisch-theologische Ebene. Auf der sehr persönlichen Ebene, das glaube ich, sollte ich schon auch kurz benennen, also man muss wissen, Sebastian Kleinschmidt ist der Sohn des Schweriner Dompredigers in der Anfangszeit der DDR. Noch gestern könnte ich Ihnen erzählen, ich sage jetzt keinen Namen, da habe ich mit jemandem telefoniert, der eine große Rolle in der evangelischen Friedensbewegung in der DDR in den 80er Jahren gespielt hat. Und da habe ich gesagt, dass ich heute hierher fahre und über Kleinschmidt. Und der sagte sofort, sein Vater, Kleinschmidts Vater, dieser SED-Pfarrer. Ja, es hat kaum SED-Pfarrer gegeben und Sebastian Kleinschmidts Vater war so ziemlich der bekannteste davon. Und das löst weiterhin beträchtliche Emotionen, also negative Emotionen bei manchen aus. Und in dem Buch beschreibt nun der Sohn, wie er durch den Vater gewissermaßen einerseits ja, also Pfarrersohn ist, zum Christentum hingeführt wird und gleichzeitig in einem SED-Milieu radikaler Christentumsfeindschaft aufwächst und sich selber zum Marxisten entwickelt und nicht Christen und aber doch irgendwie diesen christlichen Hintergrund nie ganz aufgibt, verliert, immer an ihm laboriert. Er schreibt über wichtige lebensgeschichtliche Ereignisse, ein ganz schreckliches. Sein Bruder, mit dem er ein Zimmer geteilt hat, hat Selbstmord begangen und welche ungeheure Todesangst das in ihm selber ausgelöst hat und eben die Frage, wie kann ich ohne Glauben mit dieser Todesangst umgehen. Er schreibt auch über, also damit es auch, glaube ich, bewusst, damit es nicht diese Tönung hat, der Glaube ist was, was einen tröstet über Leiden hinweg, aber weil man nicht stark genug ist, sich mit dem Leiden ohne Glauben zu konfrontieren, sagt nein, also er beschreibt auch sozusagen erhebende Erfahrungen, die ihn zum Glauben dann doch disponieren und zu dem Gefühl der Dankbarkeit gegenüber Gott. Und dann beschreibt er noch stark die irgendwie für ihn ganz prägende Lektüre von Luther. Es ist ja gar nicht selbstverständlich, auch heute, dass Protestanten zum Beispiel, also den Luther, wirklich lesen. Ja, und also für ihn gilt das ganz ausgeprägt. So, auf dieser Ebene sollte man das Buch unbedingt auch lesen. Ich glaube, es ist sehr beeindruckend. Aber das kann man nicht diskutieren. Ja, sondern also mit Respekt behandeln, dass jemand seine religiöse Biografie so reflektiert ausbreitet. Es hat aber eben das Buch, und erst das erklärt dann ganz diesen Titel, schon eine jetzt philosophisch-theologische Ebene. Und da ja, weiß ich jetzt auch nicht ganz, die entfaltet er nicht wirklich breit, obwohl sie es wert wäre. Weil der erste Denker, der so argumentiert hat mit diesem Glaube, Unglaube als Obglaube, ist ein praktisch völlig vergessener deutscher kantianischer Philosoph Ende des 18. Jahrhunderts namens Vorberg, Friedrich Karl Vorberg mit F. Der ist vergessen, glaube ich, kann man sagen, also mit einer kleinen Einschränkung. Er ist der Auslöser gewesen einer Kontroverse, die außerordentlich bekannt ist, des sogenannten Atheismusstreits 1798-99, der einem der berühmtesten deutschen Philosophen, nämlich Fichte, die Professur in Jena gekostet hat. Also mit anderen Worten, in einer Zeitschrift hat dieser Vorberg die These verfochten, die jetzt eigentlich Sebastian Kleinschmidt hier auch bringt, nämlich, dass man doch auch ohne zu glauben sich vornehmen könne zu handeln als Glaubemann. Also eine Übereinstimmung gewissermaßen mit christlicher Moral, ohne wirkliche Übereinstimmung oder Sicherheit im christlichen Glauben. Und diesen Aufsatz hat Fichte in einer Zeitschrift eingeleitet und danach brach die Hölle los sozusagen, weil in damals, also jetzt Sachsen und Weimar und so weiter, auch irgendwie in Preußen, aber vor allem dort, das als Attacke auf den christlichen Glauben aufgefasst wurde und zu dem Vorwurf des Atheismus, und diese Schrift muss beschlagnahmt werden, jemand, der sowas vertritt, darf nicht lehren und so weiter. Ich finde es schon bemerkenswert, dass sozusagen diesen historischen Kontrast zu heute, also damals auch nur zu sagen könnte, ist es vielleicht auch zulässig, dass ich nicht glaube, wenn ich immer christlich handle, ja, das als Anlass für Verfolgung, und jetzt gehört ja schon fast eher Mut dazu, also zumindest in Kleinschmidts eigenem Umfeld, zu sagen, das ist doch also ein Annäherungsschritt an den Glauben. Der Vorberg selber hat quasi resigniert, hat nie wieder was zu dem Thema geschrieben und so. Und Fichte ist ungeheuer aktiv zur Verteidigung von dem Vorberg geworden und, wie ich schon gesagt habe, dann entfernt worden aus seinem Amt als Professor. Jetzt möchte ich sozusagen persönliche theologische Ebene sagen, an wen ist das Buch adressiert? Es sind Formulierungen drinnen, da sagt Sebastian Kleinschmidt, er wolle mit dem Buch liefern, das ist jetzt wörtlich, eine Brückentheologie für religiös Unentschieden. Das finde ich ein ehrenhaftes Motiv, sozusagen zu sagen, ihr, denen euch schwerfällt, den ganzen Gehalt des christlichen Glaubens jetzt sozusagen zu akzeptieren, also schaut es mal doch so an und experimentiert gewissermaßen existenziell damit. Ich weiß von Sebastian Kleinschmidt auch, dass der bekannte katholische Romancier Michael Mosebach ihm einen Brief geschrieben hat und gesagt hat, jetzt bist du ja schon fast katholisch, weil die katholische Kirche immer schon nicht aufgebaut ist auf strikter persönlicher Gläubigkeit aller Kirchenmitglieder. Wir beten ja in jedem Gottesdienst, Herr, schau nicht auf unsere Sünden, und dann geht es nicht weiter, es geht nicht weiter mit, sondern auf unseren Glauben, sondern auf den Glauben deiner Kirche. Ja, also was den Anspruch an das individuelle Kirchenmitglied, jetzt gewissermaßen den Katechismus auswendig zu können und bei allem zu sagen, bin begeistert, einverstanden, also ungeheuer senkt und mindert. Also insofern ist das Buch eine Brückentheologie für religiös Unentschiedene, vor allem für welche aus einem massiv atheistischen Milieu. In der Sache selber aber, also ist das nun eine auch für mich akzeptable theologisch-philosophische Position, würde ich sagen, eher nein. Ich glaube nämlich, dass die Beschreibung, sich den Glauben mal so als obhaft zu eigen zu machen, an etwas vorbeigeht, was für mich zentral ist für den Glauben, nämlich so einem ganz starken Ergriffensein. Ja? Es ist eben hier nur ein intellektueller Weg zum Glauben. Und darum ist es passend, dass das als Hypothese bezeichnet wird. Das sage ich ja auch. Ich nehme jetzt mal in der wissenschaftlichen Forschung etwas an, ohne ganz davon überzeugt zu sein. Und Kant hat ausdrücklich dieses Hypothetische abgelehnt. Also es sind Kantianer, die das verfechten, aber Kant hätte es nicht verfochten, weil Kant hat schon eine Gewissheit geltend gemacht, allerdings bei ihm nicht so sehr eine Gewissheit der Glaubensinhalte, sondern eine Gewissheit der Moralität des Menschen. Ja? Also dass ich ein Gewissen habe, das ist mir auch gewiss, dass ich ein Gewissen habe. Das nehme ich nicht so als obhaft an, sondern das weiß ich, ohne dass es mir jemand bewiesen hat. Es spricht da eine Stimme des Gewissens in mir. Jetzt will ich aber auch vielleicht abschließend sagen, dass ich jetzt natürlich unter dem Einfluss von dem Buch von Sebastian Kleinschmidt darüber nachgedacht habe, ob sich schlicht unsere verschiedenen Glaubensbiografien in den verschiedenen Präferenzen, also jetzt für theologische Doktrinen äußern. Also bei ihm eben der Weg aus einem atheistischen Milieu über die als Ob-Annahme zum Glauben hin. Während ich eben aus dem Münchner Wallfahrtsort Stadtteil Thalkirchen stammend und aus einem sehr sich des Glaubens sicheren Milieu, ja, ich erzähle manchmal, vielleicht habe ich es in dem Hause schon gesagt, dass meine Großmutter mal gesagt hat, sie habe gehört, es gebe Menschen, die nicht an Gott glauben. Und das finde ich so eindrucksvoll, weil das irgendwie heißt, sie hat nie jemanden kennengelernt, so ungefähr. Und kann sich es eigentlich auch gar nicht vorstellen. Aber man sagt, es gebe solche Menschen. Ja? Und Kleinschmidt, würde ich sagen, kommt eher aus einem Milieu, wo man sagt, ich habe gehört, es gebe auch Menschen, die glauben. Ja? Aber also er kannte nun schon jemand, aber andere kennen auch gar niemand, sind nie jemanden, ja, sodass die Betonung auf dem als Obhaften, dem einen Milieu auch ein bisschen entspricht und die starke Betonung, also einer entweder übernommenen oder in eigenen Erfahrungen grundgelegten Glaubensgewissheit dann auch einem anderen Milieu entsprechen würde und beide haben ihr Recht und kommen sogar menschlich nahe zusammen.
Vielen Dank.
Ja, ich habe das Buch fasziniert gelesen. Es sind 10 Kapitel, die dieses Werklein umschließt. Und überall taucht tatsächlich in Variation dieses Als-Ob-Motiv auf. Ich würde allerdings sagen, also dass der Beginn doch wirklich von existenziellen Erschütterungserfahrungen ausgeht und deutlich macht, dass es sowohl im Negativen wie auch im Positiven menschliche Selbsterfahrungen gibt, die den Immanenzzusammenhang gewissermaßen durchbrechen. Also das ist die Suiziderfahrung des Bruders, die ihn die erste Nacht schlaflos hat verbringen lassen, aus reiner Angst, muss ich jetzt auch sterben. Er hat gefleht, natürlich keine Antwort bekommen. Aber diese Erfahrung hat einen Sprachgestus freigesetzt. Er sagt deshalb auch, also beten zu Gott geht dem Sprechen über Gott voraus. Und dasselbe ereignet sich dann quasi umgekehrt, eine Beglückungserfahrung. Er hat eine Thrombose und wird ins Krankenhaus eingeliefert und denkt, oh, vielleicht muss ich sterben, aber durch Blutverdünnungsmittel und so weiter kommt er davon und er ist zutiefst dankbar. Ja, das Kreuz derer, die nicht glauben können, ist, dass sie keinen haben, an den sie den Dank adressieren können. Dasselbe, wer De Profundis-Erfahrungen macht, braucht, also artikuliert sich einfach auf ein anderes hin, egal ob es existiert oder nicht. So zunächst mal die etwas lockere Prämisse. Und ich würde sagen, also mich hat das erinnert an die Eingangspassagen der Einführung ins Christentum von Ratzinger, wo er versucht, gewissermaßen auch eine Brücke zu schlagen und sagt, ja, wir, die wir glauben oder zu glauben versuchen, sind uns, wenn wir ehrlich sind, unseres Glaubens auch nie ganz sicher. Es gibt Anfechtungserfahrungen, es gibt kognitive Irritationen, die uns zweifeln lassen an unserem Glauben. Aber drehen wir den Spieß doch um. Wie ist es mit den bekennenden Agnostikern? Gibt es nicht auch bei denen Gebrochenheitserfahrungen, die sie an ihrem Zweifel zweifeln lassen, sodass jetzt hier eine gemeinsame Verständigung im Modus des Als-ob gewissermaßen möglich wird? Und der Papst Benedikt hat später mal gesagt, ja, also wirklich suchenden Menschen, die nicht glauben oder nicht meinen, nicht glauben zu können, den kann man immer in die Empfehlung geben, tut doch mal so, als ob es ihn gäbe. Und ich sage euch, wenn ihr es wirklich macht, dieses Experiment darauf einlässt, dann wird sich performativ euer Leben verändern. Dann seid ihr gewissermaßen schon in der Drift zum Glauben. Und also das Unbehagen, was Hans Joas geäußert hat, hat auch mich beim Lesen zunächst quasi erreicht. Ich, der ich glaube zu glauben, gehe doch zunächst von einer affirmativen Position aus. Also ich sage, ja, es gibt diesen Gott und ich versuche so zu leben. Und also sich auf ein epistemisches Patt einzulassen und meinen, darauf dauerhaft existieren zu können, das ist irgendwie unbefriedigend. Interessanterweise geht aber Sebastian Kleinschmidt im letzten Kapitel über die Als-Ob-Ebene hinaus, indem er eine Geschichte erzählt, die in einer Akademie sich ereignet hat, ein Vortrag über Frieden, der so ergreifend war, dass am Ende das Auditorium mucksmäuschenstill dagesessen, nicht applaudiert hat. Dann sei ein Herr aufgestanden mit einer Rose, auch zu ihm hingegangen und hätte ihn, darf ich Sie segnen? Und er hat ihn gesegnet. Und diese kurze Szene ist so nachhaltig gewesen, dass sie ihm bis heute nachgeht. Und Sebastian Kleinschmidt, wenn man das biografisch ergänzen darf, ist ja auch wieder in die evangelische Kirche eingetreten. Er ist ein bekennender Christ. Bei allen Offenheiten für die Gebrochenheiten und reflexiven Suchbewegungen. Und es ehrt ihn, dass er in dem, sagen wir mal so, gottlosen Milieu, in dem er intellektuell in Berlin vielleicht lange verkehrt hat, jetzt diese Brückenschläge vornehmen möchte. Und ich würde sagen, es gelingt ihm auch, weil es gibt Leute, die auf diese Texte ansprechen, die also haben eine hohe Resonanz und sie sind für beide Seiten hilfreich. Ja? Jetzt haben wir noch gar nicht über die Lyrik von Lehnert und so weiter gesprochen, aber können wir.
Ja, um die geht es im Kapitel 8, um Christian Lehnert, der auch zu seinem Freundeskreis gehört. Und in diesem Kapitel wiederum wird dieses wunderbare Zitat von Anselm von Canterbury aufgenommen. Ich zitiere es mal: Gottes Existenz ist unfassbar, aber noch unfassbarer ist Gottes Nicht-Existenz. Und ich habe dieses Buch als wirklich berührenden Text empfunden, weil ich so dachte, der Ausgang vom Zweifel zu einem möglichen Glauben ist doch eigentlich ein Weg, der heute immer mehr Menschen sehr hilft, die diese Klarheit, es gibt Gott, nicht aussprechen können. Keine Erfahrung haben, diesen Moment des Ergriffenseins für sich nicht als persönliche Erfahrung benennen können oder die Formulierung an anderer Stelle der Hoffnung einen Raum geben. Dem Zweifel auch eine, sozusagen dem Zweifel eine Rolle geben auf der Suche nach Gott, das alles finde ich oder bestärkt mich darin, dass ich glaube, wenn wir jetzt nur mal auf Deutschland bezogen, ich will das nicht jetzt europäisch machen, sondern auf Deutschland bezogen, bin ich davon überzeugt, dass vielleicht die interessantesten Impulse was das Christentum angeht, was die Zukunft auch von Kirche angeht, aus Ostdeutschland kommen wird. Nicht aus dem Rheinland, nicht aus dem Münsterland, vielleicht sogar nicht aus Bayern. Also aus den klassischen, ich bin ja auch Rheinländerin, wir sind ja so auch in unserer Generation mit einer Selbstverständlichkeit aufgewachsen. Ich hatte irgendwie bis sicher zu meinem 12., 13. Lebensjahr nie einen Protestanten gesehen oder wahrgenommen. So. Das ist aber nun wirklich jetzt alles ziemlich lange her und wir wissen, die Situation heute ist eine ganz andere und ein solches Angebot, sage ich mal, eine solche auch wunderbar lesbare Text, einen so persönlichen Text, das finde ich schon wirklich lohnenswert. Also ein Text über die sozusagen eine Gottestreue in Zeiten der Anfechtung, des Zweifels, der Verzweiflung. Ich finde es mutmachend. Und ich glaube, bei der Frage, woher kommt auch das Neue, auch in der Sprache über Gott, in der Rede vom Christentum, ist so eine Schrift ein großer, wirklich ein Glücksfall.
Also kein Widerspruch. Hier vielleicht eine leichte Korrektur an dem, was ich vorhin gesagt habe, ausgelöst durch die beiden Partner. Ich habe vorhin gesagt, da haben Sie auch schon das Gesicht verzogen, Herr Tück, und zu Recht. Naja, zu Recht. Ich habe gesagt, das hätte was Intellektualistisches. Und ich meine das eigentlich nicht. Also ich meine es, dieser Gedanke, Hypothese und so, das hat was Intellektualistisches, das Buch nicht. Und die Betonung gerade von erschütternden existenziellen Erfahrungen, also ist nicht intellektualistisch, sondern der Punkt kommt, glaube ich, dort hinein, wo man spürt, dass er eine Art Sehnsucht nach dem Glauben hat, aber nicht selber denkt, er könne seine Glaubensneigung schon vor seinem Intellekt verantworten und deshalb es hypothetisch anlegt. Und ich möchte umgekehrt, weil ich mich ja quasi auch ins Spiel gebracht habe vorhin, bitte auch nicht so darstellen, also es wäre lächerlich, als wäre ich jemand, der sagt, ich bin mir aller Bestandteile des katholischen Glaubens, also sowas von sicher und kenne Zweifel gar nicht, und also das wäre grotesk. Ja, was ich aber will, ist das Element auch von Gewissheitserfahrung auch berücksichtigen. Und das ist ja nicht eine Gewissheit sozusagen der Katechismussätze, sondern es ist eine Gewissheit, die nach Ausdruck sucht. Und zum Beispiel bei Leuten, die, sagen wir mal, heute im Westen zum Buddhismus konvertieren oder so, also ist auch nicht der Buddhismus das, dessen sie sich so ganz gewiss sind. Aber sie sind sich bestimmte Erfahrungen, die sie gemacht haben, gewiss. Und die müssen in der einen oder anderen oder einer dritten religiösen oder spirituellen Sprache oder vielleicht psychologischen Sprache artikuliert werden. Und dieses Moment dieser sozusagen antreibenden Gewissheit, das darf nicht fehlen. Und das Motto des Buches ist interessanterweise von William James. Im Buch kommt er dann eigentlich nicht mehr groß vor, aber bei dem William James war für mich zum Beispiel immer sehr wichtig, dass der eine Analogie zwischen, sagen wir mal, glaubenskonstitutiver Erfahrung und Liebe, also Verlieben, macht. Und da würde ich Sie jetzt bloß auch zum Nachdenken dazu bringen wollen, sagen wir, im Fall des Verliebens, also ich weiß nicht, ob ich die jetzt liebe oder nicht liebe, aber ich gehe jetzt erstmal mit ihr so um, als ob ich sie vielleicht zukünftig lieben könnte. Also das finden wir doch komisch. Ja? Und es gibt diese Anekdote, dass ein Sohn geht zu seinem Vater und sagt, ich weiß nicht, ob ich die Frau heiraten soll oder nicht heiraten soll. Was sagst denn du? Und dann sagt der Vater, selbstverständlich nicht, wenn du mit dieser Frage ankommst. Ja? Also wenn du verliebt bist, dann fragst du nicht deinen Vater, sondern dann weißt du das. Ja? Und jetzt gibt es da auch die verschiedensten Geschichten, ja, dass Liebe plötzlich entsteht und ganz langsam und so, will ich alles nicht sozusagen theoretisch zudecken mit Abstraktionen, aber dass das, diese Art sozusagen, also analog zur Blitzschlagliebe, Liebe auf den ersten Blick, dass es das auf dem Glaubensgebiet auch gibt, ja, also das muss in der Rekonstruktion vorkommen. Letzter Satz ist bloß noch, ich war sehr dankbar, dass Sie gesagt haben, ich beschränke mich jetzt auf Deutschland, weil also mich interessiert sozusagen unter Religionssoziologisch die ganze Welt. Und da wäre diese Beschreibung mit dem als ob, also in weiten Teilen nicht eine irgendwie triftige Beschreibung, sondern eher dieses, ich habe ganz stark erfahren. Ja? Also ich bin total gepackt. Ich war in einem Pfingstler-Gottesdienst oder so etwas. Und jetzt will ich da immer wieder hin oder so. Ja? Also, und das gehört eben zur Beschreibung des Wegs zum Glauben genauso dazu, wie was er hat ja die Formulierung, die darf ich noch sagen, er sagt, uns, den skeptischen Zeitgenossen der entgötterten Welt. Und da habe ich mir natürlich notiert, also wer spricht? Ja? Also wer ist das Wir?
Eine kleine Bemerkung noch. Also ich stimme dem allen zu, nur also Sebastian Schmidt hat Philosophie studiert und im Hintergrund steht ja auch das dicke Buch Philosophie des als ob von Hans Vaihinger, das er sicher sehr genau studiert hat. Das heißt, diese kantische Hintergrundfolie, die ja jetzt nicht nur eine partikular ostdeutsche, sondern doch auch wieder ja, eine den gesamten Westen prägend ist, das steht halt im Hintergrund, wir können die Existenz Gottes mit den Mitteln der theoretischen Vernunft weder beweisen noch widerlegen, die Frage ist epistemisch offen. Das scheint mir auch ein Hintergrund zu sein für diese kleine Theologie des als ob. Er lässt erkenntnistheoretisch, also als Philosoph, Bescheidenheit walten und verlegt die Frage gewissermaßen in den praktischen Lebensvollzug und versucht von daher eben diese Brückenschläge vorzunehmen. Und er tut dies wirklich jenseits einer vollmundigen Gottesbestreitung und einer allzu sich im Besitz wähnenden Gottprotzigkeit auf leise, tastende Weise, die wirklich lesenswert und ansprechend ist.
Also hundertprozentige Zustimmung ganz und Vaihinger und so, nur man kann ganz anders anfangen. Also nicht die Frage ist, gibt es Gott oder gibt es Gott nicht? Es gibt doch auch das Wort, also einen Gott, den es gibt, gibt es nicht. Also wir dürfen uns Gott nicht als einen Gegenstand in der Welt oder in einer fantasierten, zusätzlichen, außerweltlichen Sphäre vorstellen. Dann hat man schon von vornherein den richtigen Zugang zu dem, was mit Gott gemeint ist, verbaut und so. Und also insofern sozusagen ja, das philosophisch-theologische daran, also kann man schon relativieren.
Ja. Aber dieser Zugang ist dem Religionsphilosophen nicht fremd. Der Klassikersatz, was immer wir über Gott sagen, ist weniger als das, was Gott ausmacht. Und diese Feststellung gibt es ja nun in vielen, vielen Varianten. Also ich dachte eben so, wenn jemand sagt, ich bin jetzt aber komplett getroffen und ergriffen, und dann würden wir ja schon fast sagen, naja, das ist eine Berufung ist das. Im besten Fall. Also ich glaube, diese, ja, unser, also ich beziehe es tatsächlich nochmal auf Deutschland, es ist ganz anders, wenn ich in den USA in einer Pfingstgemeinde bin oder wenn ich in Soweto in einem Gottesdienst bin. Und das sind so andere Welten, das miteinander zu verbinden, das in Einheit zu wahren, ist ja gerade das große Problem in der katholischen Kirche. Sobald in Rom ein kleiner Schritt getan wird, von dem man in Deutschland sagt, das ist ja noch viel zu wenig und da muss ja noch ganz anderes kommen, damit wir das ernst nehmen können, führt dazu, dass ein afrikanischer Kardinal nach Rom fährt und dem Glaubenspräfekten gleichsam in die Maschine, hätte man früher gesagt, in den Computer diktiert, was er jetzt zu formulieren hat, womit dieser Kardinal sich die Paraffe vom Papst holt und dann nach Afrika zurückgeht und sagt, also ich habe erreicht, nicht. Für uns gilt es nicht. So muss man sich das gerade vorstellen. Das heißt, diese unglaublich auch Unterschiede, kulturell geprägt, traditionell geprägt, wie auch immer, die Angst in den außereuropäischen Kontinenten, vor allem in Afrika, neokolonialisiert zu werden, auch durch bestimmte Theologien und durch bestimmte Schritte des Vatikan, sind riesengroß. Die werden den Wechsel vom einen ins nächste Pontifikat prägen. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Und deshalb finde ich diese sensible, einfühlsame Sprache einen wirklichen Türöffner für viele, für Menschen, und ich glaube, das trifft für viele von uns zu, die in vielen Momenten ihres Lebens sagen, ich weiß es nicht. Ich wünsche es mir. Es ist etwas, was meinem Leben auch nochmal eine andere Qualität gibt, aber ich weiß es nicht. Also Sie merken, wir drei finden das kleine Buch ziemlich gut und können es sehr empfehlen. Damit kommen wir zum dritten Angebot heute, die hohe Kunst des Verzichtes von Ottfried Höffe. Ottfried Höffe ist ein Professor für Philosophie in Tübingen, Forschungsstelle praktische Philosophie. Er hat viel gearbeitet über die Beziehung Ethik und politische Philosophie, über Kant, Kant ja auch noch einmal zu erwähnen, und Aristoteles, und hat einen bayerischen Preis bekommen, von dem ich noch nichts gehört hatte, nämlich den Vossler-Preis für wissenschaftliche Werke von literarischem Rang. Also ein Buch über freiwillige Selbstbeschränkung in Zeiten der Selbstbestimmung. Und Höffe sagt, es gibt gute Gründe dafür, das ist letztlich gelingendes Leben. Oder anders gesagt, gelingendes Leben, so ist seine These, kann ohne die hohe Kunst der freiwilligen Selbstbeschränkung nicht auskommen. Er spricht über die, oder schreibt, auch von der Rehabilitierung des Begriffs Verzicht, der eine eher negative Konnotation beziehungsweise schlicht einen schlechten Ruf hat. Und das wissen wir aus vielen öffentlichen Debatten, aus vielen auch politischen Debatten. Also wenn jemand versuchen sollte, in der Öffentlichkeit eine Kampagne über die hohe Kunst des Verzichtes zu konzipieren, das wäre dann wirklich etwas ganz und gar Ungewöhnliches. Er möchte mit dieser kleinen Philosophie aufklären, das Phänomen neu sehen, neu bewerten und als eine willkommene Praxis einschätzen. Dazu bietet er 5 Verzichtsmuster an. Er spricht beim ersten Muster von Freiheitsverzicht um der Freiheit willen. Hier geht es um die Welt des Rechtes. Und man kann es, macht es an unterschiedlichen Bereichen deutlich, auch am Privatrecht. Aber ich gehe jetzt mal auf das Politische, auf das Verständnis des Staates, und er sagt, Verzicht in diesem Kontext heißt, der Staat verzichtet darauf, sich gleichsam als die Letztinstanz, als Gott ähnlich zu präsentieren. Er ist nicht von Gottes Gnaden, sein Selbstverständnis ist geprägt davon, dass in dreifacher Weise es darum geht, dass alle Staatsgewalt vom Volk ausgeht, für das Volk ist und durch das Volk wahrgenommen wird. Das macht das Wesen der Demokratie aus. Oder noch einmal anders gesagt, Demokratie verlangt von Exekutive, Legislative, Jurisdiktion diese Empfindsamkeit dafür, wann der Verzicht auf Macht notwendig ist, um Demokratie zu wahren. Der Aufbau des Buches ist immer der Wechsel zwischen Verzichtsmustern, es sind insgesamt 5, und wenn man so will, kleinen Interventionen. Er nennt das Zwischenspiel. Das erste Zwischenspiel ist dann eine kurze Beschreibung des sogenannten, sag ich einmal, säkulären Charakters des biblischen Dialogs, indem er sagt, das, worum es da geht, Verbote, Verzicht auf Willkür, ist das, was in allen Kulturen angenommen wurde, Beispiel auch goldene Regel. Zweites Verzichtsmuster, Menschsein ermöglichen, zur Lebenskunst zu wägen. Zum Glück gehört eine Lebensklugheit, eine Lebensweisheit, die weiß um den Verzicht, der sich äußert in der Hilfsbereitschaft, in der goldenen Regel, in den Kardinaltugenden, Tapferkeit, Gerechtigkeit, Klugheit und immer bedeutsamer in der Besonnenheit, Verzicht auf, jetzt übersetze ich es mal politisch, Verzicht auf die Zuspitzung, Verzicht darauf, etwas hochzujatzen, Verzicht darauf, die Blasen aufeinander loslegen zu lassen, Besonnenheit als ein Gebot der Stunde. In dem Zusammenhang immer wieder, das ist ihm auch vom einen oder anderen Rezensenten angekreidet worden, verbindet er seine philosophischen Abhandlungen mit so persönlichen Einschätzungen. Man weiß schon am Ende, was er mag und was er nicht mag an den aktuellen Themen, an Sprache und vielem. Da äußert sich sozusagen der abgeklärte ältere Herr zu dem, was in dem Zusammenhang auch noch mal unbedingt gesagt sein muss. Er geht auf die Krisen ein, Finanzkrise, Flüchtlingskrise und so weiter. Auch hier Beschreibung, wie private Tapferkeit, global denkende Klugheit immer bedeutsamer werden. Das dritte Verzichtsmuster, ich lasse die Zwischenspiele jetzt weg, ist der Verzicht aufgrund von Idealen. Da muss man in einem Haus der Katholischen Akademie, ich denke, darauf eingehen. Ideale in den Orden, in christlichen Bewegungen, die klassischen drei, er nennt sie Prunkworte, Keuschheit, Armut und die Demut. Es folgt das vierte Verzichtsmuster, nämlich Verzichten, um aktuelle Krisen zu bewältigen. Das ist ja ein ganz aktuelles Thema, gerade wenn gesagt wird, die Zeit der Pandemie muss aufgearbeitet werden, es muss evaluiert werden, ob die zugemuteten Verzichte eigentlich angemessen waren. Da merkt man noch einmal sehr deutlich, dass sobald im öffentlichen Leben durch staatliches Handeln von Verzicht gesprochen wird, das eine höchst umstrittene Geschichte ist. Und schließlich das Verzichtsmuster, das letzte, den Planeten retten. Also all das, was wir kennen an Verzichtsgeschichten und Verzichtserwartungen, um den Planeten zu retten, das Klima anders zu beeinflussen, als es sich jetzt entwickelt. Bilanz, er wünscht sich, dass der Begriff Verzicht zu einem philosophischen und politischen Grundbegriff wird. Er sagt, das ist ein Grundbegriff, der eine andere Konnotation, eine andere Aura braucht, als er sie bei uns hat. Man kann auch sagen, es ist letztlich verpönt in nahezu allen Bereichen, es sei denn, es redet jemand ganz idealistisch, aber ansonsten ist es kein Begriff, den irgendwer sexy findet. Und er sagt, wenn es um den Planeten geht, wenn es um gelingendes Leben geht, wenn es darum geht, auch sozusagen aus den Idealen im Laufe der Geschichte zu lernen, dann ist das ein Begriff, mit dem wir anders, ein Phänomen, mit dem wir anders umgehen müssen, um wieder einen anderen Bezug zu dem zu finden, was gelingendes Leben ausmacht. Soweit.
Der Gast schiebt mir die Rolle des Zweitkommentators zu. Ich nehme sie gerne an. Ja, ich stimme dem ganz zu. Ich fand bemerkenswert, dass Höffe tatsächlich in einem ganzen Kapitel sich über die Kardinaltugenden äußert. Also ich habe in dem, was ich von Philosophie gehört habe, also ehrlich gesagt nichts oder nicht viel über Tugenden gehört. Das war lange verpönt, also Bollno und Pieper haben noch über die Tugenden geschrieben, danach war also relativ lange Ebbe, das ist jetzt quasi in Lifestyle-Beratungen, in Magazinen und so weiter, taucht das wieder auf. Höffe sagt, nein, das ist eine veritable antike Tradition, Platon, Aristoteles. Er nimmt das auf und dekliniert eben diese vier Kardinaltugenden durch. Und ja, da sind eine ganze Menge auch interessante Aspekte. Also ich will nur, es schießt mir gerade durch den Kopf, bei dem von Frau Chavan schon erwähnten Motiv der Besonnenheit werden eben zwei Fehlformen abgewiesen, schon in der Tradition, die Pleonexia, also quasi die Tendenz, immer mehr haben zu wollen, und quasi die Hybris, also sich selbst eine höhere Rolle quasi beizumessen, als einem in Wahrheit zusteht. Also hier zu einer Kultur der Selbstbescheidung quasi anzuleiten und hier auch einen Beitrag zu einer, wenn man so will, spätmodernen Lebenskunst, ja, also das mitzuentwickeln und das gewissermaßen nicht ja, den Lifestyle-Magazinen gewissermaßen zu überlassen, sondern deutlich zu machen, es geht auch darum, in habituellen Vollzügen etwas einzuüben, was zu einer gelungenen Lebensgestalt beiträgt und nicht einfach nur bei einer abstrakten Pflichtethik zu bleiben, sondern eher an diese Traditionen anzuschließen, so eine Art Könnensethik. Interessant ist dann tatsächlich, dass er neben der individuellen Ebene dann auch institutionelle Formen der Selbstbescheidung quasi ja, mitbehandelt, wo seine persönlichen Präferenzen dann auch eine Rolle spielen. Ich kenne Höffe noch aus meiner Tübinger Studentenzeit. Er war ein sehr ja, souverän auftretender, klar pointiert argumentierender Philosoph. Hier kann man tatsächlich in diesem Buch auch Passagen einer gewissen Altersmilde ja, mitbeobachten. Das fand ich ganz sympathisch.
Also ich fange mit dem Schluss an. Ottfried Höffe ist einer der herausragenden deutschen Philosophen der Gegenwart, der also ein ganz großer Kenner von Aristoteles, von Kant, von John Rawls ist, aber auch nicht nur sozusagen das Denken großer vergangener Philosophen interpretiert, sondern wirklich auch ein eigenes Denken sozusagen hat. In dem Buch finde ich besonders eindrucksvoll, dass er die Opposition zwischen Tugendethik und sozusagen kantianischer Autonomieethik nicht akzeptiert, sondern da Verbindungen herstellt, die andere nicht herstellen. Er hat sich immer auch bemüht, neben diesen sozusagen fachphilosophischen Schriften für ein breiteres Publikum zu schreiben, und er kann sehr gut schreiben, finde ich, also auch in diesem Buch. Das ist sehr zugänglich und so weiter. Der Punkt, an dem man jetzt kritisch werden könnte, ist schon von Ihnen, Frau Chavan, markiert worden, nämlich die Frage, ist das, was er jetzt über einzelne Probleme der Gegenwart sagt, gewissermaßen gewonnen aus der Philosophie, oder ist es Meinung? Ja? Das passiert, also jetzt, ich meine jetzt nicht Höffe, ich nehme jetzt, also ich denke jetzt an jemand an, ich kenne einen deutschen Philosophen, der fängt fast jeden Satz an mit dem Satz philosophisch betrachtet. Und dann kommt etwas, was ich für seine Meinung halte. Ja, ja, aber es ist etwas nicht genau deshalb philosophisch betrachtet, weil ein Philosoph es betrachtet hat. Nein. Weil da gehört ja irgendwas an Denkmethodik dann dazu. Und wenn der mir sagt, was weiß ich, heute Abend gewinnt Arsenal London oder Bayern München, philosophisch ist es wertlos. Ja? Er weiß es genauso wenig wie ich. Und so, das habe ich jetzt nur gesagt, um zu sagen, mit dieser kritischen Lupe oder Linse lese ich das auch. Und da finde ich manche der Sachen, die er sagt, wirklich auch gut begründet. Und sogar originell, ich nenne zwei, dass er die Frage des Schutzes des Regenwaldes in Brasilien und so weiter, also wo die den Regenwald eher abholzen wollen, sagen, redet ihr Europäer oder Amerikaner uns da nicht hinein, unser Land, Brasilien. Und er sagt, Moment mal, das ist eigentlich ein interner Kolonialismus. Also eigentlich ist das das Land der Indigenen. Und wir haben schon das Recht, von Brasilien zu verlangen, dass es die Rechte sozusagen der Indigenen respektiert. Das finde ich eine sehr gute und plausible und auch irgendwie originelle Argumentation von ihm, oder die starke Argumentation gegen Ökodiktatur. Also, dass die Gefahr besteht, zu sagen, die Krise ist so groß, wenn die Leute jetzt nicht gewissermaßen von selber darauf kommen, dass sie sich einschränken müssen, dann muss eben ein auch notfalls diktatorisch regierender Staat das ökologisch Gebotene durchsetzen. Dem bin ich übrigens vor Jahrzehnten zum ersten Mal begegnet bei einem DDR-Dissidenten, also dem vielleicht berühmtesten frühen, Wolfgang Harich, der dann ein Buch vorgelegt hat, also in dem er gewissermaßen die DDR-Diktatur gelobt hat, weil sie, wenn sie ökologisch umschalten würde, das auch umfassend durchsetzen könnte. Also etwas krause Gedankenführung, die auch in der DDR nicht veröffentlicht werden konnte dann. Ja. So, aber es gibt auch andere Sachen drin, und da nenne ich auch jetzt nur ganz schnell zwei oder drei, wo ich Probleme hatte. Das eine ist, er spricht über diese Krise, also den Ursprung, wenn Sie sich erinnern, die große Finanzkrise von 2008-09 hatte ihren Ursprung im Immobilienbereich in den USA, weil die Banken Leuten, die keine wirkliche Chance hatten, sage ich jetzt mal, die Kredite zurückzubezahlen, großzügig Kredite gegeben hat und das dann sich durchs Finanzsystem fortgepflanzt hat sozusagen. Darüber redet er nur, finde ich, vielleicht widersprechen Sie mir, aber in dem Tonfall gewissermaßen diese Leute, die sich's nicht leisten können, ein Haus, die müssen eben schon daran denken, was sie sich leisten können, und sie müssen sozusagen halt dann darauf verzichten. Also das ist immer gefährlich, finde ich, wenn Leute, die sich vermutlich Eigentumswohnung oder Haus leisten können, sagen, die anderen müssen lernen zu verzichten. Es hat immer so ein etwas, ja, weiß ich jetzt nicht, wie man es nennen soll, negativ gönnerhaften oder was Unterton. Aber es ist in dem Fall auch unpassend doppelt, weil eben der Mietbereich in den USA minimal ist. Und du brauchst ein Haus, ja, und zahlst eben sehr viel. Und wenn dir die Bank nahelegt, hier ist der billige Kredit, also ist die Verführung groß. Zweites, er lobt sehr im Anschluss an Nietzsche, also den Verzicht auf vielerlei zugunsten eines schöpferischen Lebens. Und das würde ich auch bejahen, nur nicht nietzscheanisch denken wollen. Also ich beziehe mich jetzt auf Seite 124, wo er sagt, sozusagen höchstwertig ist ein schöpferisches, intellektuelles Leben. Und das ist mir zu sehr gedacht, jetzt sozusagen vom Philosophieprofessor her. Also ich habe ganz woanders mal zum Beispiel den Herder als Alternative dazu aufzubauen versucht, der sagt, das Schöpferische ist nicht notwendig eine Tätigkeit, also künstlerischer oder philosophischer oder vielleicht wissenschaftlicher Aktivität, sondern man könne zum Beispiel schöpferisch helfen. Ja? Also einem Angehörigen, der behindert ist, also in der genau richtigen Weise helfen, das ist auch schöpferisch. Und da stört mich, und ich glaube, es kommt von der Orientierung an Nietzsche, dass sozusagen das schöpferisch, also das elitäre, schöpferische Individuum vorschwebt und nicht jeder Mensch in seinen schöpferischen Möglichkeiten. Und ich schließe mit etwas, weil ich denke, das könnte Sie interessieren. Es gibt ein paar Seiten zu dem Thema German Angst. Und dazu habe ich eine steile These. Nämlich, es ist ein deutscher Mythos, dass im Ausland von German Angst gesprochen würde. Ja? In der Vorstellung meiner Person hieß es, was stimmt, ich habe fast 25 Jahre an der University of Chicago gelehrt, also ein Semester pro Jahr. Ich behaupte, ich habe noch nie in den USA den Ausdruck German Angst gehört. Höffe schreibt, in vielen Sprachen sei dieser heute im Gespräch über Deutschland geläufig. La peur allemande, nie gehört. Ich sage wirklich, das ist ein deutscher Selbstverständigungsdiskurs. Autofiktion. Ja, ja, sowas. Dass Leute in Deutschland, wenn Menschen Bedenken haben gegen neue Großtechnologien, dann schreibt irgendein Journalist, da sieht man wieder ein Symptom für die Pathologie der Deutschen, die German Angst. Obwohl das nur eine Waffe im deutschen Meinungskampf ist. Und ich würde von so einem Buch schon auch erwarten, dass bevor man sagt, in allen Ländern wird so über Deutschland geredet, dass man vielleicht ein paar Belege beibringt.
Ja, da ist ihm hin und wieder das Temperament eines Tübinger Professors und des Milieus in Tübingen unter Professoren durchgegangen. So, wir müssen jetzt langsam die Kurve kriegen, aber ist gut. Okay, dann ist gut. Das ist es. Es gibt schon die zweite Auflage. Das heißt, es scheint ganz gut angekommen zu sein. Und wer mag noch? Bitteschön.
Vielleicht nur zwei Anmerkungen genau zu dieser Schrift. Aktualität natürlich durch die 100 Jahre, denke ich, und auch durch neu aufkommende, Totalitarismen. Das wird, denke ich, oder könnte ich mir als Hintergrund vorstellen. Zwei Fragen würde ich in Bezug darauf stellen. Ist die Sperrigkeit dieser Schrift, hängt die eben auch damit zusammen, dass uns der Erfahrungshorizont fehlt, das Ende des Ersten Weltkriegs und der Neusortierung sozusagen, die in diesen enormen Umwälzungsprozessen dann vor sich ging. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, dass Carl Schmitt als Jurist sozusagen an den Äußerlichkeiten des Katholizismus, an der Form hängen bleibt, wundert mich jetzt nicht so wahnsinnig. Es gibt ja zeitgleich zahlreiche Versuche, den Inhalt sozusagen neu zu bestimmen, neu zu definieren. Ja, 23, 24. Möglicherweise, das wäre jetzt eine These, muss man diese Dinge, wenn man zeitgeschichtlich sozusagen denkt, zusammenbringen. Ja? Und Schmitt steht dann eben nicht nur in einem juristischen Diskurs oder in einem philosophischen Diskurs, sondern eben auch wahrscheinlich in einer theologischen Auseinandersetzung, die damals natürlich stattfindet.
Also ich möchte zu Ihren beiden Punkten, also zum ersten Punkt sage ich, Sperrigkeit wurde von uns und hier im Raum artikuliert, aber in der Öffentlichkeit ist Carl Schmitt eher modisch. Also das überzeugt mich nicht zu sagen, wir haben da keinen Zugang, weil die Zeit historischen Erfahrungen ganz andere seien. Wir müssen ja eher erklären, warum ein Autor wie Carl Schmitt international enorme Konjunktur hat, zum Beispiel auch in den USA. Also ich habe schon in den USA Zeiten verbracht, als der Name Carl Schmitt dort völlig unbekannt war, also nie gehört, nichts übersetzt. Und der kam dann interessanterweise von ganz links. Ja, also die Rezeption in den USA oder in der englischsprachigen Welt generell von ganz links, das hängt zusammen mit Carl Schmitts Kritik an dem heuchlerischen Charakter zum Beispiel des US-Imperialismus. Ja, also verkünden Demokratie und Menschenrechte und verfolgen ganz andere Ziele. Jetzt muss man aber sehen, dass, und dagegen hat Carl Schmitt tatsächlich polemisiert, gegen den Völkerbund, aber mit der Absicht natürlich gewissermaßen der radikalen Entmoralisierung von Außenpolitik. Also das geht ja bis hin dann zum Einfluss auf Hitlers Reichstagsrede von 1939, gewissermaßen zu sagen, USA, ihr fordert für euch in Gestalt der Monroe-Doktrin, also eine Interessensphäre in ganz Lateinamerika, gesteht doch uns einfach zu, dass Mittel- und Osteuropa unsere Interessensphäre ist, dann kommen wir friedlich miteinander aus. Und auf diesem Hintergrund ist es erschreckend für mich immer wieder, ja? Also dass zum Beispiel linke englischsprachige Intellektuelle partout also auf den Karl Schmitt verfallen. Und zu dem zweiten Punkt nur ganz kurz, es sind ja schon Juristen, die dieses vereinseitigte Kirchenbild, also zum Beispiel Böckenförde, ja, Rüthers, die das vereinseitigte Kirchenbild von Schmitt in großen Arbeiten kritisiert haben. Also man kann nicht sagen, als Jurist hat er das Recht, ein solches Kirchenbild zu erzeugen. Ich glaube, es waren politische Motive, die ihn zu diesem hyperinstitutionellen oder autoritären Kirchenbild veranlasst haben, nicht seine Fachzugehörigkeit.
Ja. Ja, und vielleicht auch, also das Interesse in Zeiten der Krise, politische Stabilität so zu konzipieren, dass sie Anleihen nimmt bei einem Katholizismus, der gerade in der pianischen Ära ja, gewissermaßen das Römische neu erfunden hat, ja, und aber zur zeitdiagnostischen Situation, also Schmitt hatte einerseits quasi das Krisenhafte des Ersten Weltkrieges, den Beginn der Weimarer Republik gewissermaßen im Rücken und hatte ein Unbehagen am Liberalismus, am Parlamentarismus und ein Interesse am Autoritativen. Wir haben gewissermaßen relativ lange gesegnete Jahre hinter uns und kommen jetzt in Zeiten, wo Demokratiemüdigkeit, neue Krisen, die auch gerade bei Höffe eine Rolle spielen, kommen. Und insofern jetzt quasi einen Denker wie Karl Schmitt einfach der Cancel Culture zu überlassen, wäre meines Erachtens falsch, weil man ja durch historische Kontextualisierung auch lernen kann, was damals falsch gedacht wurde, um so quasi für heute, jetzt mal das Ganze pädagogisch zu sehen, vielleicht auch Lehren daraus zu ziehen. Also die Hypotheken nicht erinnern zu wollen, heißt heute leichter in Fallen hineinzutappen. Es gibt von Samatayana ein schönes Wort, das mir jetzt nicht mehr einfällt, das so ähnlich geht. Aber
das ist ein gutes Schlusswort. Also darin kann man lesen, wie es nicht gehen soll und worin wir auch für die Zukunft keine Anregung finden können. Herzlichen Dank.
Sie hörten zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.